kleinen Begebenheit. Ein Vater bringt seinen kleinen Jungen ins Bett. Als er das Zimmer verlassen möchte, setzt sich sein Sohn auf und fragt: Papa, woher kommt eigentlich der Mensch? Daraufhin antwortet der Vater kurz und knapp in der Hoffnung, dass sein Sohn sich schnell zufrieden gibt: Der Mensch wurde aus Staub gemacht. Und jetzt schlaf gut. Als er die Tür schließen will, hört er wieder eine Stimme. Sein Sohn fragt: Papa, wohin geht der Mensch, wenn er stirbt? Leicht genervt und überfordert antwortet sein Vater: Er wird wieder zu Staub und jetzt schlaf bitte. Plötzlich beugt sich der Sohn über die Bettkante und holt unter seinem Bett eine Handvoll Staub hervor, streckt sie seinem Vater hin und flüstert: Papa, da ist jemand unter meinem Bett. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob er kommt oder ob er geht. Wir wollen heute in unserer zweiten Predigt in der Predigtreihe Himmel und Hölle, was glaubst du, über eine ähnliche Frage nachdenken, wie sie der Sohn hatte, nämlich: Wohin geht der Mensch, wenn er stirbt? Konkret wollen wir heute anfangen, über den Himmel zu sprechen. Und als ich über das Thema so nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass die Aussage, dass wir als Nachfolger Jesu nach dem Tod in den Himmel kommen, ja in unseren Kreisen und Köpfen recht klar ist. Doch ist diese Tatsache wirklich so einleuchtend, wie wir vermuten? Wie ist das, wenn wir sterben? Sind wir dann eigentlich direkt bei Gott oder erstmal in dem berühmten Wartezimmer, wie man manchmal hört? Und der Himmel, die Bibel spricht über 700 Mal vom Himmel. Was ist das dann nach dem Tod? Ist das das Paradies? Ist das ein Ort? Was erwartet uns dort, wenn es ein Ort sein könnte? Wenn wir genauer über den Himmel nachdenken, fallen uns dann doch irgendwie mehr Fragen und Unklarheiten auf, als uns manchmal vielleicht im ersten Moment bewusst ist. Und deshalb ist es gut, über das Leben im Himmel nach dem Tod nachzudenken. Denn gerade wenn wir anderen davon erzählen, was auf uns nach dem Tod wartet, müssen wir es ihnen doch so richtig schmackhaft machen können. Schmackhaft machen, was sich hinter diesem Begriff Himmel verbirgt. Und ja, wir werden nicht alle Fragen über den Himmel beantworten können, die uns vielleicht so kommen. Aber manches, was uns vielleicht unklar ist, lässt sich dann doch anhand der Bibel beantworten. Und wir wollen uns heute auf die Suche danach begeben, was uns die Bibel über das Leben nach dem Tod im Himmel sagt. Und ein erster Punkt, der mir da aufgefallen ist, ist, dass die Bibel im Allgemeinen mehr über das Leben nach dem Leben, nach dem Tod sagt, als über das Leben nach dem Tod. Klingt ein bisschen kompliziert. Was meine ich damit? Ich meine, dass die Bibel mehr über das Leben in Gottes neuer Welt sagt, als über das Leben nach dem Tod im Himmel. Wir glauben daran, dass Gott eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Darüber wollen wir auch in der Reihe noch sprechen. Und über diesen neuen Himmel und über diese neue Erde sagt die Bibel mehr als über das, was auf uns wartet, wenn wir als Kinder Gottes sterben. Und es ist gar nicht so einfach auseinanderzuhalten, wo die Bibel jetzt über das Leben nach dem Tod oder über das Leben in der neuen Welt spricht. Klar ist aber eben, dass nach dem Tod noch nicht das endgültige Ende, die Erfüllung von Gottes Plan wartet. Wenn Gläubige sterben, wartet erst einmal eine Art Zwischenstation auf dem Weg zur letztendlichen Erfüllung von Gottes Heilsplan. Und diese Zwischenstation ist allerdings keineswegs ein unscheinbarer Haltepunkt, wie wir heute merken werden. Sie hat es bereits in sich. Und so wollen wir uns auf dem Weg zu dieser besonderen Zwischenstation heute zwei Fragen stellen. Wo geht es hin, wenn wir sterben? Und was erwartet uns dort? Wo geht es hin, wenn wir sterben, und was erwartet uns dort? Und dabei möchte ich noch einen wichtigen Punkt vorwegstellen. Diese beiden Fragen richten sich heute ausschließlich an diejenigen, die Jesus Christus in ihrem Leben als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Man könnte also die Frage von heute noch ein bisschen konkreter stellen. Wo geht es für Erlöste hin, wenn sie sterben, und was erwartet sie dort? Über Fragen darüber hinaus denken wir dann in anderen Predigten nach. Wo geht es hin, wenn wir sterben? Ich habe mir das immer folgendermaßen vorgestellt: Wenn mein Leben einmal zu Ende ist, dann schließe ich meine Augen, und wenn ich sie kurz danach wieder öffne, dann sitze ich in einem Wartezimmer mit anderen, die auch an diesem Tag verstorben sind. Und wir werden nach und nach von Jesus in ein Zimmer gebeten, wo dann Gott an einem großen Schreibtisch sitzt und sagt, wo ich hingehen muss. Mein Bild hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Auch wenn der Himmel selber, wie ich vorhin gesagt habe, ein Stück weit ein Zwischenstopp, ein Wartezimmer hin zu Gottes neuem Himmel und seiner neuen Erde ist, lassen Aussagen der Bibel vermuten, dass das mit dem Himmel dann doch nicht ganz so bürokratisch ablaufen wird, wie ich vielleicht immer dachte. Und um uns das näher anzuschauen, wollen wir in eine Situation der Bibel einsteigen, in der ein Mensch kurz vor dieser, vor diesem Moment stand, vor der Frage, wo geht es nach dem Tod hin? Ich spreche von der Situation, in der Jesus am Kreuz hängt und im Gespräch mit einem mitgekreuzigten Übeltäter ist. Dieser erkennt noch am Kreuz, dass Jesus der Messias ist, und darauf antwortet Jesus in Lukas 23, Vers 43: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, noch heute wirst du an einem Ort sein, an dem du Gemeinschaft mit mir hast. Jesus spricht hier nicht von einem Moment in ferner Zukunft. Er macht ihm nicht eine Versprechung, dass er eines Tages mit ihm im Paradies sein wird. Nein, die Worte von Jesus lassen darauf schließen, dass es für den gekreuzigten Verbrecher unmittelbar nach dem Tod in den Himmel geht, weil er Jesus als Retter anerkannt hat. Auch Worte von Paulus deuten das an. In 2. Korinther 5 schreibt Paulus davon, dass er sich nach dem Himmel sehnt. Und dann sagt er in 2. Korinther 5, Vers 8, wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Auch hier folgt auf das Sterben das Einheimischsein beim Herrn. In Philipper 1, 23 wiederholt er diesen Punkt dann nochmal ähnlich, indem er schreibt, ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch, also auf der Erde, ist aber nötiger um euretwillen. Auch hier spricht Paulus davon, dass nach dem Sterben das bei Christus sein wartet. Wir können also bei der Frage, wo es nach dem Tod für die erlösten Kinder Gottes hingeht, stark davon ausgehen, dass es unmittelbar in den Himmel geht. Und das finde ich eine starke Perspektive, ein Trost, ein Neuanfang, eine Freude, die daraus ein Stück weit in Bezug auf den Tod entstehen kann. Unmittelbar im Himmel sein. Über diese Aussage wurde viel diskutiert, denn die Bibel spricht an einigen Stellen bei den Verstorbenen auch von den Entschlafenen. Und das hat man zum Anlass genommen, davon auszugehen, dass nach dem Tod erstmal ein Schlaf wartet, ein Seelenschlaf, das erst nach einer gewissen Zeit der Mensch bewusst wahrnimmt, dass er jetzt bei Gott ist. Der Begriff Entschlafen ist aber einfach ein anderer Begriff für das Sterben, weil der Vorgang dem Einschlafen ähnelt. Darüber hinaus ist der Vergleich mit dem Entschlafen eher ein Indiz für die Tatsache, dass wir nach dem Tod direkt im Himmel sind. Denn wie man einen Schlafenden in der Regel recht einfach wieder aufwecken kann, weckt Gott quasi seine Kinder zum Eintritt in den Himmel wieder auf. Die Frage ist nun, was sich hinter diesem Begriff Himmel verbirgt. Jesus sprach am Kreuz davon, dass sie gemeinsam im Paradies sein werden. Wo geht es nach dem Tod hin? Was ist der Himmel, dieses Paradies? Um diese Frage zu beantworten, wollen wir auch hier bei der Begebenheit am Kreuz starten und uns mit dem Begriff Paradies etwas genauer beschäftigen. Dieses Wort, was Jesus hier als Beschreibung nutzt für den Ort, wo er mit dem Mitgekreuzigten sein wird. Das Wort Paradies stammt von einem persischen Wort ab, was erstmal nur Park oder Garten bedeutet. Es beschreibt also einen ganz konkreten Ort, einen Park, einen Garten. Und das griechische Wort davon, Paradeisos, wurde in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament dann zum Beispiel in 1. Mose 2 für den Garten Eden verwendet. Kommt uns bekannt vor. Was war der Garten Eden, das Paradies? Es war ein ganz realer, von Gott geschaffener Ort, ein Garten in der Landschaft Eden. Und wenn Jesus da, wo er mit dem Verbrecher hingehen wird, vom Paradies spricht, dann will er damit vergleichend ausdrücken, dass es sich hierbei auch um einen ganz realen Ort handelt und nicht nur um einen übersinnlichen Bewusstseinszustand, den der Mensch vielleicht eventuell einnimmt. Dass der Himmel ein ganz konkreter Ort ist, macht Jesus selber in Johannes 14, Vers 2 und 3 deutlich. Dort sagt er, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch sagen, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Haus, Wohnungen, Stätte, dort sein, wo er ist, alles Ausdrücke, Beschreibungen für einen ganz konkreten Ort, an den wir gehen, wenn wir sterben. Da stellt sich doch die Frage, wo dieser konkrete Ort ist, irgendwo im Weltall, auf einem anderen Planeten. Die Frage ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Warum? Weil wir beim Himmel von einem Ort sprechen, der sich außerhalb unserer menschlichen Wahrnehmungskraft befindet. Es wird keinen Astronauten geben, der bei seinem Flug durch das Weltall plötzlich hinter dem Mars das Paradies finden wird. Kein noch so studierter Professor, noch so erfahrener Raumfahrer wird in seinem Leben den Ort finden, an den wir kommen, wenn wir sterben, es sei denn, er stirbt. Warum ist das nicht möglich? Weil sich der Mensch unter anderem von Gott darin unterscheidet, was er wahrnehmen und begreifen kann. Ich möchte euch ein Beispiel machen, was das vielleicht noch ein bisschen greifbarer macht. Linus und ich haben in der letzten Woche zusammen Gras gesät. Wir haben den Samen in die Hand nehmen können, haben ihn gespürt, konnten ihn auf die Erde streuen. Danach haben wir die Gießkanne genommen und gute Bedingungen dafür geschafft, dass das Gras auch wächst. In den nächsten Wochen werden wir hoffentlich auch wahrnehmen können, dass das Gras wächst, dass die Grashalme größer werden. Doch ab hier übersteigt das Vorgehen die Wahrnehmung von Linus und mir. Wir könnten den Grashalm aufschneiden, werden dort aber keinen kleinen Motor finden, der diesen Grashalm auseinanderdrückt. Ja, wir könnten den Grashalm unter ein Mikroskop legen und dadurch vielleicht biologische Vorgänge besser verstehen, vielleicht auch manches sehen. Und trotzdem können Linus und ich die Energie, die hinter diesem Wachstum steckt, nicht aus eigener Kraft herbeiführen oder spüren. Es braucht jemanden, der unsere menschliche Wahrnehmung und Möglichkeit übersteigt, der in unsere menschlich wahrnehmbare Welt eingreift, um dort Dinge zu tun, die von Menschenhand nicht herbeigeführt werden können. Und das ist Gott. Er ist der, der unsere menschliche Wahrnehmung, unsere Fähigkeiten, unser Verständnis übersteigt. Und vom Himmel haben wir vorhin gelesen, dass er das Haus, also der Wohnort Gottes ist. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, hat Jesus gesagt. Und wenn Gott die menschliche Dimension übersteigt, so muss auch dessen Wohnung diesen Kriterien entsprechen. Wenn wir meinerts zum Beispiel ein neues Zuhause bräuchten, würden wir uns auf die Suche nach einer Wohnung oder nach einem Haus machen, was unserer Familiengröße, also unseren Anforderungen, entspricht. Wir würden nicht absichtlich nach einer Einzimmerwohnung suchen, weil diese Wohnung zu klein wäre, weil unsere Kapazität größer ist als dieser Ort. Und so kann auch Gott nicht auf einem Planet wohnen, der durch den Menschen besucht werden kann, weil Gott selber das Sichtbare vom Menschen Wahrnehmbare übersteigt und dort zu Hause ist, wo die menschliche Begrenztheit nicht ausreicht, um es zu sehen. Und trotzdem bleibt der Himmel ein ganz konkreter Ort, denn Gott bleibt auch ein realer, ein konkret existierender Gott, auch wenn wir ihn nicht ganz sehen und in allem wahrnehmen können. Die Realität von Dingen hängt nicht von unserer menschlichen Wahrnehmung ab. Sie wird nicht von unserer menschlichen Wahrnehmung definiert, sondern von Gott, der sie gemacht hat. Ich muss zugeben, was wir bisher über das Paradies herausgefunden haben, nämlich, dass es erstmal nur ein Wort für einen konkret existierenden Ort, einen Garten, einen Park außerhalb unserer menschlich wahrnehmbaren Dimension ist, klingt jetzt noch etwas unspektakulär. Und wenn du bei dem, was das Paradies neben einem existierenden Ort noch ist, etwas Wundervolles und Atemberaubendes im Kopf hast, kann ich dich beruhigen, denn das ist trotzdem absolut richtig. Denn der Garten Eden zum Beispiel war eben nicht einfach nur irgendein real existierender Ort, sondern vor dem Sündenfall Ausdruck purer Göttlichkeit. Was erlebten Adam und Eva vor dem Sündenfall im Paradies, im Garten Eden? Sie erlebten vollkommene Gemeinschaft miteinander. Adam machte keine blöden Witze auf Kosten von Eva. Eva beschwerte sich nicht über Adam und schlechte Gedanken über den anderen gab es auch nicht. Und so wird dieser paradiesische Zustand der vollkommenen Gemeinschaft miteinander auch im Himmel auf uns warten. In Matthäus 8, Vers 10 reißt Jesus diesen Punkt ein kleines bisschen an und sagt: Viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Tischgemeinschaft mit anderen, ohne Zeitdruck, nerviges Geschmatze oder peinliche Gespräche. Vollkommene Gemeinschaft mit anderen. Das wird im Himmel auf uns warten. Dabei scheint im ersten Moment etwas seltsam und widersprüchlich, was wir in Matthäus 22, Vers 30 über den Himmel lesen. Dort heißt es: Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Im Himmel gibt es keine Ehe. Ist das nicht eher ein Rückschritt? Also ich würde ehrlich gesagt ungern meine Ehe aufgeben. Wenn euch dieser Punkt ebenfalls eher traurig machen würde, dann kann ich euch beruhigen. Jesus spricht hier davon, dass die Ehe mit den irdischen Verhältnissen endet. Dass aber die Liebe zueinander endet, sagt Jesus an der Stelle nicht. Adam und Eva waren auch im Paradies füreinander geschaffen. Es brauchte aber nicht diesen rechtlichen Rahmen der Ehe, um das zu verbinden, was Gott füreinander bestimmt hatte. Adam und Eva waren durch große und tiefe Liebe zueinander verbunden, ohne dass der Vorgang der Heirat vollzogen wurde. Beziehung ohne Unreinheit, Begrenztheit, das machte das Zusammenleben zwischen Adam und Eva aus. Und so bin ich mir ziemlich sicher, dass auch wir uns darauf freuen dürfen, dass wir vielleicht nicht mehr Ehemänner und Ehefrauen im Himmel sind, aber die, mit denen Gott uns zu einem Fleisch gemacht hat, doch mit größerer und tieferer Liebe lieben, als sie ein Ehebund jemals hervorrufen könnte. Was war das Paradies noch? Es war Adams und Evas Arbeitsplatz. Ob wir es glauben oder nicht, Arbeit ist etwas Paradiesisches. Wir lesen in 1. Mose 8, in 1. Mose 1, 28 davon, dass Gott Adam und Eva den Arbeitsauftrag gibt, sich die Erde zunutze zu machen, zu arbeiten, aktiv zu sein. Nun war dieses Arbeiten allerdings paradiesisch, vollkommen erfüllend, nicht etwa langweilig oder zu kräftezehrend. Und so wird auch im Himmel ein reges Treiben sein. Bereits auf der Erde ist es doch toll zu sehen, wie Menschen ihre von Gott gegebenen Gaben und Fähigkeiten einsetzen, um etwas zu schaffen, etwas herzustellen, zu kreieren. Wie wunderbar muss dann das Arbeiten im Himmel sein, wenn dort die Gaben zur vollsten Entfaltung kommen und das Arbeiten, das Dienen, das Helfen, das Kreieren, das Herstellen den Menschen vollkommen erfüllt und Gott und andere zutiefst erfreut. Adam und Eva hatten im Paradies sicher keine Rückenschmerzen und auch sonst keine körperlichen, seelischen, geistlichen oder geistigen Mangel. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Leben und Arbeiten im Himmel wird nicht damit enden, dass man mit schwachem Rücken am Ende des Tages erschöpft auf der Couch liegt. Darauf hoffte und freute sich auch schon Jesaja. In Jesaja 33, Vers 24 sagt er über die Himmelsbewohner: Kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Im Himmel gibt es keinen Krankenschein, keine Warteschleife beim Arztanruf oder Angst vorm Zahnarzt. Im Paradies sein heißt, in keiner Form unter Einschränkung zu leiden. Das liegt unter anderem auch daran, dass sich körperlich im Himmel etwas ändern wird. Auf diesen Punkt möchte ich aber erst nächste Woche eingehen. Nicht unter Einschränkung leiden. Das erlebten Adam und Eva im Paradies in vielerlei Hinsicht. Ihre Freude kannte keine Einschränkung, keine Grenzen, weil sie zusammen mit dem Gott der Freude lebten. Und so wird auch unsere Freude im Himmel keine Grenzen kennen. Die Bibel spricht an einigen Stellen von unaussprechlicher und herrlicher Freude, die im Himmel herrscht. Auch schon jetzt, wenn einer zum Glauben an Jesus Christus kommt. Ein wahres Freudenfest, das auf uns an diesem wunderbaren Ort wartet. Außerdem war vor dem Sündenfall das Leben des Menschen im Garten Eden in allem ein Lob Gottes, ein grenzenloses Loben. Was sie taten, geschah zur Ehre und zum Lob ihres Schöpfers. Und so lesen wir über den Himmel, dass dort auch Tag und Nacht der allmächtige Gott gelobt wird. Und wer jetzt denkt, dass das langweilig werden könnte, der denkt damit, dass dieser allmächtige Gott auch ein Gott der Langeweile wäre. Das Lob dieses Gottes wird aber nicht nur dann erschallen, wenn sich die Lobenden dazu motivieren können. Nein, die Begegnung mit Gottes Liebe, Freundlichkeit, Vollkommenheit, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Heiligkeit wird dazu führen, dass wir gar nicht anders können, als diesem Gott in jedem Augenblick Lob, Ehre und Anbetung entgegenzubringen. Und das führt mich zu dem, was uns die größte Freude auf den Himmel bereiten kann und soll. Ja, wir dürfen uns die grenzenlose Freude, das zutiefst erfüllende Arbeiten und Dienen, keinerlei Einschränkung und vollkommene Loben zu Recht wunderbar vorstellen. Doch alles das liegt letztendlich einzig und allein daran, dass auf uns an diesem wunderbaren Ort Himmel, welcher unsere menschliche Dimension übersteigt, ein Leben in der direkten Gemeinschaft mit Gott wartet. Es ist doch schon jetzt so schön zu sehen, wenn wir auf der Erde Gottes Handeln erleben. Es erfüllt uns mit Freude, wenn wir nach einer Zeit mit Gott im Glauben gewachsen sind. Wir erkennen schon jetzt stückweise, wie wunderbar es ist, in Gottes Gegenwart zu leben. Doch wie viel mehr muss es uns erfüllen, wenn wir eines Tages von Angesicht zu Angesicht vor Gott stehen? 1. Korinther 13 spricht mit ähnlichen Worten davon. Wenn wir Gott fragen können, was wir uns schon immer einmal gefragt haben. Wenn wir Gott fragen können, was er mit dieser oder jenen Stelle in der Bibel gemeint hat. wenn wir uns nicht mehr danach sehnen, Gott zu spüren, sondern das volle Ausmaß der Beziehung zu ihm hautnah erleben. Wenn wir nicht mehr darunter leiden, dass uns die Bibel eben nicht auf alle Fragen eine Antwort gibt, die wir gern hätten oder brauchen. Wie schön wird es werden, wenn es nicht mehr die berühmten Glaubenshochs und Tiefs gibt, sondern das Zusammenleben mit unserem Herrn das größte Hoch wird, was wir jemals erlebt haben. Die Gemeinschaft mit unserem Gott und mit allem, was diese Beziehung zu bieten hat, wartet auf uns an dem Ort, an dem unser Herr auf uns wartet. Ich wünsche uns, dass uns die Hoffnung auf diesen Ort, in den wir unmittelbar nach unserem Tod eingehen, dazu bewegt, die Gemeinschaft mit Gott schon hier auf der Erde noch intensiver zu suchen. Denn je mehr wir schon hier das Wunderbare erleben, was aus der Gemeinschaft mit Gott wachsen kann, desto mehr können wir uns auf die vollkommene Gemeinschaft mit Gott freuen, die auf uns wartet, wenn wir eines Tages zu Hause sind. Zu Hause bei Gott, in unserer Heimat, im Paradies. Ich möchte beten. Unser Vater und Gott, ich danke dir, dass du uns auf diese Erde gestellt hast. Und ich will dir Danke sagen, dass wir schon hier ein Stück weit erleben dürfen, wie wunderbar die Gemeinschaft, die Beziehung, die Zeit mit dir ist. Und Herr, es gibt so viele Fragen, die uns vielleicht in Bezug auf den Himmel bewegen. Ich möchte dir Danke sagen, denn das zeigt uns, dass wir diese Perspektive gar nicht ganz greifen können. Und trotzdem hilfst du uns schon stückweise zu erkennen, was auf uns wartet, wenn wir eines Tages bei dir sind. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass diese Perspektive auf den Himmel uns dazu bewegt, schon hier auf der Erde all das zu sehen und erkennen zu wollen, was du für uns bereithältst. Danke, dass du keine leeren Versprechungen machst, sondern glaubhafte und vertrauenswürdige Zusagen. Und ich möchte dich bitten, dass du in uns die Freude am Himmel schon jetzt wächst, damit wir andere gern dazu einladen, damit wir andere gern dazu motivieren, sich auf die Suche nach dir zu begeben und zu merken, dass es Größeres gibt als den Tod. Danke für dein Wort, Herr, und ich möchte dich bitten, dass du mit Hilfe deines Heiligen Geistes uns wirklich das ins Herz legst, was du für unser Leben als wichtig empfindest. Ich möchte dich bitten, dass nicht irgendwelche Worte aus der Predigt unsere Herzen verändern, sondern dass es dein Geist ist, der uns bewegt und der uns hilft, in rechter Weise an den Himmel zu denken und uns darauf zu freuen. Danke, Jesus, für das, was du gibst, und danke für deine Liebe, deine Gnade und deinen Frieden. Ich darf uns Gottes Segen zusprechen und könnt gern dazu aufstehen. Herr, ich danke dir für diesen Sonntag und ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für die Zuversicht, die du uns in unsere Herzen gibst. Und Herr, du kennst nicht nur uns, du kennst nicht nur die Zukunft, sondern du kennst jeden Moment, in dem wir leben. Du weißt auch, wie es uns gerade geht, Herr. Du weißt, was uns gerade Freude macht, was uns bewegt, was uns vielleicht auch Sorgen macht in Bezug auf das, was in der kommenden Woche kommt, Herr. Doch bei all dem dürfen wir gewiss sein, dass du mit uns gehst, dass du zu jedem Zeitpunkt bei uns bist. Ich danke dir dafür, dass wir dich in uns tragen dürfen und wissen können, dass du unser Herr bist, zu jeder Zeit. Und so bitte ich dich, Herr, um deinen Segen für das, was vor uns liegt. Und es segne und behüte uns, Gott, der Allmächtige und der Barmherzige. Der Vater, der diese Welt und alles, was wir noch nicht sehen, geschaffen hat. Der Sohn, der für uns ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist. Und der auch uns zusagt, dass er mit uns im Paradies sein möchte. und der Heilige Geist, der uns helfen möge, uns auf das zu freuen, was auf uns wartet. Geht hin im Frieden und mit der Freude unseres Herrn. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete, eine gute Woche. Allen über Zoom ebenfalls. Den Jungschaft-Freizeitleuten eine gute weitere Vorbereitung. Genießt die Zeit zusammen. Und dann bis bald.